Willkommen bei Travel Talk at FVW, die Audiothek von FVW Travel Talk. Hier sprechen Touristiker zu wichtigen News, relevanten Trends und strategischen Fragen im Streamingstudio und moderiert von renommierten Fachredakteuren der FVW Travel Talk. Freuen Sie sich auf spannende Einblicke und Analysen mit freundlicher Unterstützung von AIDA Cruises und Reiseland. Es geht los! Reinhören und dranbleiben!
Vom TUI-Vorstand zum CEO bei Turbopass. Heute geht es um David Schelp. Bei uns ist David Schelp im Studio, einer der Vorstände der TUI, das ist eines der größten Reiseunternehmen, die wir weltweit haben. Noch bis zum 30. April war er Vorstand, jetzt ist er wieder als Unternehmer tätig und natürlich schon seit 25 Jahren in der Touristik. Und wir werden fragen, was ihn dazu bewogen hat, zu wechseln, welche Kenntnis er in den ganzen Jahren hat und wie er auf die Branche blickt, auf die Marktlage, die wir aktuell haben. Keine einfache an so einem Krisenjahr. Und natürlich schauen wir uns an, was hat Turbopass eigentlich zu bieten? Ist das ein Unternehmen, von dem man in den nächsten Jahren noch mehr hören wird? Oder was hat sich David Schelp dabei gedacht? Ich freue mich sehr, dass du heute aus Bielefeld hier angekommen bist. Sei gegrüßt. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Und an meiner Seite natürlich Bianca Wilkens, auch frisch aus dem Urlaub, so wie ich selber. Genau. Hallo, schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Hallo an die Zuschauer und Zuschauer. An
dich. Genau, und schaltet euch gerne rein, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr David löchern wollt, was sozusagen in den letzten, also was ihn bewogen hat, was sein Blick auf die Branche ist und vor allem, was hat Turbopass vielleicht auch für den Vertrieb zu bieten. All das werden wir klären und die Fragen können hier reinkommen. David, wenn man dich anschaut, dann hat man sofort den Eindruck, dass dir das gut getan hat. Du bist braun gebrannt. Hast du den längsten Urlaub deiner letzten 3 Jahre gehabt, zu denen du nicht gekommen bist, als du TUI-Vorstand warst?
Nein, ich komme tatsächlich gerade aus dem Urlaub. Mhm. Wir hatten eine sehr schöne Zeit mit der Familie in einer ganz tollen Destination. Wir waren auf den Seychellen. Ja. Das war so ein Familientraum von uns und haben das wirklich genossen. Insofern die Bräune habe ich mir im Urlaub geholt und ansonsten geht es mir gut, ja.
Ja, okay, sehr gut. Also das klingt doch super. Also wir waren alle drei sozusagen im Urlaub, frisch sozusagen hier im Studio. Du bist am 30.04. bist du, glaube ich, raus. Da endete dein Vorstandsmandat etwas früher als geplant. Du hattest eigentlich einen 3-jährigen Vertrag. Und dann habt ihr aber gleich Nägel mit Köpfen gemacht. Genau, jetzt bist du bei Turbopass. Ist die TUI heute personell besser im Vorstand aufgestellt als bis zum 30.04.?
Sie ist anders aufgestellt. Ja. Also besser weiß ich nicht. Das können vielleicht andere beurteilen. Also ich glaube, grundsätzlich habe ich die 2,5 Jahre, die ich bei der TUI im Vorstand dienen durfte, genossen. Hat mir Spaß gemacht. Mhm. Wir haben in der Zeit viele Dinge vorangetrieben. Mhm. Die Transformation von Markets und Airline vorangetrieben. Viele Dinge umgesetzt, die die Weichen für die Zukunft gestellt haben. Und jetzt bin ich bei der Turbopass, bei meinem eigenen Unternehmen und freue mich, dass ich da gestalten kann.
Ist sicherlich ein ganz anderer Job, viel wirksamer, ne? Direktwirksamkeit wird größer sein. Darauf werden wir gleich eingehen. Aber ich habe mir noch mal rausgeholt, was am 6. Dezember 2023 in einer Pressemitteilung der TUI vermeldet wurde. Und da bist du auch zitiert. So, ich lese mal vor. Ja? Mal gucken, ob das alles eingetreten ist. Wäre dann die Anschlussfrage. Unsere Veranstalter und Fluggesellschaften haben enormes Potenzial, also unser, dann der TUI. Für das David Burling, dein Vorgänger gewissermaßen eine hervorragende Grundlage geschaffen hat. Mehr Wachstum, neue Produkte und Kundengruppen und die weitere Internationalisierung stehen an. Ich freue mich, gemeinsam mit Sebastian Ebel und dem TUI-Team dafür zu arbeiten. War das jetzt so herausfordernd oder anders, dass du nach 2,5 Jahren sagst, nee, ich mache doch lieber wieder Turbopass?
Nein, also vielleicht ein bisschen zur Historie. Ne? Ich bin 2002 bei der TUI eingestiegen, habe 20 Jahre lang für die TUI gearbeitet.
Stimmt, du warst schon mal da. Ne?
Ich war schon mal da. Ja. Genau. Und insofern fließt ganz viel TUI-Blut in meinen Adern.
Sehr gut.
Ich habe die meiste Zeit meines TUI-Wirkens eigentlich im Bereich TUI-Amusement gearbeitet, also mit den Destinationserlebnissen zu tun gehabt. Und bin dann 2022 ausgestiegen und habe mein eigenes Unternehmen geleitet. Ne? Wir haben das Unternehmen Turbopass gekauft und ich bin dort eingestiegen. Und dann erreichte mich 2023 ein Anruf von Sebastian Ebel, dem jetzigen Vorstandsvorsitzenden der TUI. Und Sebastian war jahrelang mein Mentor und großer Unterstützer. Und der hat mich gefragt, ob ich mir vorstellen kann, zur TUI zurückzukommen, um das Kerngeschäft Markets und Airline zu transformieren, um dort die Transformation weiter voranzutreiben. Ja. So. Und das habe ich dann gerne gemacht. Wie es ja auch in der Pressemitteilung.
Ja, genau.
Reiseveranstalter und Airline-Geschäft, das Kerngeschäft der TUI, Marktführer in 15 Ländern in Europa, sehr gut aufgestellt, aber nicht so aufgestellt, wie Sebastian und der Konzernvorstand und der Aufsichtsrat es gerne hätte. Und
deswegen haben sie dich geholt.
Deswegen haben sie mich zurückgeholt. Mhm. Und im Grunde genommen hat der Bereich Markets und Airline bei der TUI zwei Aufgaben. Die erste Aufgabe ist es, möglichst viele Gäste in die eigenen Vermögensgegenstände, in die eigenen Leistungsträger reinzubringen, eigenen Hotels, in die eigenen Kreuzfahrtschiffe, auch in TUI Musement.
Ja. Was Sebastian Ebel auch immer sagt, ne? Also dass die Wertschöpfung ist am höchsten.
Genau so. Und ich meine, das macht der Bereich Markets und Airline seit Jahren wirklich gut. Rund 45% aller Gäste in diesen, wir nennen das Holiday Experiences, so hieß das bis vor kurzem, in dem Bereich kommen von den TUI-Veranstaltern. Ja. Also das heißt, den Teil der Aufgabe hat der Bereich Markets und Airline immer sehr gut gemacht. Die zweite Aufgabe, die Markets und Airline hat, ist finanziell auch auf guten Füßen zu stehen. So, und da gab es Nachholbedarf. Und da haben wir angesetzt, als ich wieder eingestiegen bin. Da war der Grundgedanke auf dem, was David Burling damals schon sozusagen in Vorarbeit geleistet hatte, aufzusetzen und die Transformation von diesem Bereich Markets und Airline weiter voranzubringen.
Sehr gut. Und am Ende ist das aber natürlich eine Position, wo du anders als ein Unternehmer, der direkt bei Turbopass wirksam ist, eher von oben steuerst. Was sind deine wesentlichen Milestones, auf die du jetzt mit Stolz zurückblickst? Vielleicht aus den gesamten 25 Jahren, aber auch besonders aus den letzten 2,5 Jahren. Was hast du bewegt?
Ja, also aus den 25 Jahren insgesamt gibt es, glaube ich, viele Sachen, die so in Erinnerung bleiben. Das eine ist mit Sicherheit die Musement-Akquisition damals. Ja. Und das Zusammenführen des Online-Geschäfts von Musement mit dem sehr starken Destinations-Service-Geschäft von TUI und daraus TUI Musement zu machen. Ist ja heute noch eine der Wachstumssäulen des Konzerns. Genau. Ich glaube, das ist nach wie vor eine wirklich tolle Geschichte, die wir da gemeinsam hinbekommen haben. Und aus der Zeit jetzt im Vorstand, glaube ich, gibt es zwei Themen, die wirklich zu nennen sind. Das eine ist das Thema Transformation der Airline.
Ja.
Ja.
Die Airline hat so ein bisschen in der Vergangenheit die Aufgabe gehabt, sozusagen das Transportunternehmen des Veranstalters zu sein.
Ja.
So, und wir haben gesagt, in einer Welt, wo man sozusagen die Effizienz erhöhen muss, wo man die Produktivität erhöhen muss, ist das nicht das optimale Modell? Die Airline muss eigentlich als Airline denken, die kommerzielle Verantwortung selber übernehmen. Was Netzwerkplanung angeht, was den Vertrieb angeht, was das ganze Thema Marketing angeht. Also die Airline einmal vom Transportunternehmen des Veranstalters einmal zu drehen in eine kommerziell eigenständige Airline, Punkt 1. Punkt 2, das ganze Thema, das Plattformgeschäft der Veranstalter wirklich zu vollenden. Da reden wir als TUI schon seit Jahren von, die Plattform, digitale Plattform.
Also die App.
Also im Grunde genommen grundsätzlich, ich sag mal, alle Veranstalter als eine Einheit zu führen, weg von regionalen Veranstaltern, die noch sehr eigenständig agieren, hinzu, ich sag mal, Synergien, da wo Synergien sinnvoll sind, im Einkauf, in der IT-Entwicklung. Und also wirklich diese Transformation hin zu einem Plattformgeschäft wirklich zu vollenden, organisatorisch, kulturell und technologisch.
Also so die beiden großen. Wo steht die TUI da jetzt?
Also wir sind auf einem sehr guten Weg, die Themen alle umzusetzen. Einige dieser Themen dauern etwas länger, ne, weil das ist natürlich ein großes Konstrukt.
Aber technologisch gibt es ja mittlerweile eine Plattform. Ne?
Genau. Es gibt eine Plattform. Ja. Organisatorisch haben wir einige Dinge verändert. Bestimmte Funktionen wirklich auch zentralisiert. Kulturell auch nochmal neue Aspekte gebracht. Und das sind alles Themen, die in so einem Konzern oder in dem Bereich, wo 23.000 Mitarbeitende über 14 Märkte arbeiten, natürlich ein bisschen dauern. Insofern, wir sind da gut aufgestellt. Und
woran hapert es denn noch? Also wenn du von wir sind auf einem guten Weg sprichst, dann klingt es ein bisschen heraus, dass da doch noch etwas fehlt.
Also die endgültige Umsetzung ist jetzt im vollen Gang. So, und insofern, glaube ich, fehlt da jetzt nichts mehr. Das sind natürlich Abstimmungsprozesse, gerade wenn organisatorische Veränderungen anstehen, ne, hat man natürlich das Thema Mitbestimmung. Man hat Gremien, die man abholen muss. Das dauert. Ne? Das ist ganz normal. Kulturelle Veränderungen dauert auch. Insofern würde ich das gar nicht so sehen, dass da noch was fehlt, sondern es ist ganz normal, dass manche großen Veränderungsprozesse einfach dauern. So. Und ich bin jetzt ausgestiegen ja zum 30.04. Mit einem guten Gewissen, weil ich weiß, dass wir die Themen, die wir angefangen haben, gut aufgesetzt haben. Und dass jetzt der Marco mit seinem Team, der neue Chief Operating Officer, also der operativ verantwortliche Vorstand, jetzt auf der Basis dann weitermachen kann.
Genau. Er kommt ja auch von der Airline, ne? Also da wird es auch um das Thema weitergehen.
Genau.
Ja, genau. Sehr gut. Ja, also dass du im Guten gehst, glaube ich, das ist auch insofern plausibel. Du redest immer noch von wir. Also du fühlst dich noch als Thuyaner, ja?
Genau.
Du hast sozusagen zwei Lieben in deinem Herzen und jetzt geht es dann eben weiter mit Turbopass. Aber bevor wir dazu kommen, wollen wir dich natürlich so ein bisschen löchern aufgrund deiner starken Marktkenntnis. Also wer im Board der TUI sitzt, kriegt viel mit. Wie sehr schwingt denn der Gedanke, mein Gott, die Transformation ist echt ein so dickes Brett. Gut, dass ich jetzt ein kleineres Unternehmen verantworte. Wie sehr schwingt das mit? Also fehlt dir da was, die große Transformation zu steuern? Ist das überhaupt alles so bewältigbar vor dem Hintergrund der Krisen? Was fällt da vielleicht auch von dir ab, wenn du da jetzt rausgegangen bist?
Also die Transformation bei Markets und Erlen, bei TUI, das war wirklich ein dickes Brett, absolut. Ne? Das ist ein, das ist ja in deiner Einladung schon gesagt, das Kerngeschäft des größten oder eines der größten touristischen Unternehmen weltweit, was wir wirklich versucht haben, zukunftsfähig aufzustellen. Ne? Und Veränderung in dem Ausmaß, was Organisation angeht, Prozesse angeht, Kultur angeht, ist nicht einfach. Das erfordert, ich glaube, drei Dinge. Einmal Klarheit in dem, was man tut.
Und sagt. Ne?
Kommunikation ist das Zweite, hätte ich jetzt gesagt.
Okay.
Also Kommunikation, also klare Kommunikation und auch ständige Wiederholung. Nicht nur, warum muss man sich verändern, sondern auch, wo stehen wir auch in dem Prozess. Die Erfolge feiern, die Misserfolge nicht unter den Tisch kehren und sagen, damit gehen wir jetzt so um, also aus Misserfolgen lernen. Und das dritte große Thema ist dann letzten Endes Empathie, authentisch bleiben. Und ich glaube, das sind die drei großen Themen und die Dinge, wenn man die einbringt in so einen großen Transformationsprozess, dann kann man auch Menschen mitnehmen. Und insofern hab ich das gemeinsam mit Marco, gemeinsam mit dem Kernteam von Markets und Erlen, glaube ich, in den 2,5 Jahren sehr gut gemacht. Aber meine zweite Leidenschaft ist eben mein eigenes Unternehmen und deswegen bin ich wieder bei Turbopass.
Ist das eigentlich ein Vorteil oder ein Nachteil, wenn man so auf die TUI blickt, ein wirklich großer Konzern und eben mit dem eigentlichen Vorteil, eine eigene Airline, ne, zur Hälfte sozusagen eine eigene Reederei, einen Haufen Hotel-Assets. Also man kann in der gesamten Wertschöpfung ja vieles sozusagen aus sich heraus bundeln, anbieten, am Markt positionieren. Auf der anderen Seite ist natürlich so ein großer Laden an irgendeiner Stelle natürlich durch die Strukturen auch unbeweglich. Also Vorteil, Nachteil. Was sagst du? Wo geht das Pendel hin?
Vorteil.
Vorteil?
Definitiv, ja, Vorteil. Also ich glaube, das, was du gerade ansprichst, das integrierte Geschäftsmodell ist aus meiner Sicht einer der großen Stärken der TUI, eigentlich schon immer gewesen. Die Tatsache, dass man in der Lage ist, Betten, in denen Kunden aus 15, 16, 20 Ländern schlafen wollen, zu kontrollieren, sei es im Hotel oder auf dem Kreuzfahrtschiff. Die Tatsache, dass man diese Betten mit der Nachfrage anbinden kann über die Airline und die Tatsache, dass man über alle Vertriebskanäle, die relevant sind, sei es ein Reisebüro, sei es digital, diese Betten vertreiben kann. Das ist schon ein Riesenvorteil. Und das war schon, als ich 2002 einstieg, ein Vorteil meines Erachtens der TUI. Wird aber in der Welt, in der wir jetzt leben, wo KI gerade den Vertrieb nochmal einmal von links auf rechts dreht, glaube ich, immer wichtiger. Insofern ist das Thema vertikale Integration zusammen mit der starken Marke, die ikonischen Marke, die ich übrigens auch noch hier am Fuß trage.
Ah, sehr gut.
Ich habe hier auch noch natürlich die TUI-Sneaker an.
Ja, super.
Und
die hast du ja nicht nur heute fürs Studio angezogen.
Ich habe die tatsächlich auch dann an, wenn ich nicht bei der FVW bin.
Okay. Also wenn du noch die Sneaker trägst und auch immer von wir sprichst, gehst du dann doch immer wieder zurück zur TUI?
Ja,
Also, ich komme der nächste Anruf, ja? Ja. So wie vor 3 Jahren.
Also das ist, ja, ich schmunzel ein bisschen bei der Frage, aber die Frage kriege ich natürlich häufig. Ne? Also so nach dem Motto, aller guten Dinge sind 3, oder? also ich habe mich bewusst entschieden, jetzt die Turbopass-Liebe in den Vordergrund zu stellen und mich um mein eigenes Unternehmen zu kümmern. Und es gibt da keine Pläne zurückzukommen. Ne? Ja. Aber nichtsdestotrotz.
Ein ganz klares Dementi hört sich auch anders an.
Ja, das habe ich auch gesagt.
Ja, alles gut.
Aber gut, ja. Also ja, ich habe eins gelernt, dass man wahrscheinlich gut damit fährt, Dinge, die in der Zukunft liegen, nicht immer auszuführen.
Auf jeden Fall.
Aber es steht nicht auf meiner Agenda. Ja, genau. Aber nichtsdestotrotz trage ich das TUI-Logo noch mit
Stress. Ja, aber ich möchte mal inhaltlich auf das eingehen, was du gerade gesagt hast. Also ich glaube, es klingt plausibel, wie du eben beschreibst, dass so wie die TUI aufgestellt ist mit all den Beteiligungen und was ihr gehört und so weiter, gut aufgestellt ist. Auf der anderen Seite würden die großen touristischen Player, und so muss man sie auch nennen, wie in Trip.com, wie in Booking.com, wie in Airbnb, die würden im Leben nicht auf die Idee kommen, diese ganzen Assets zu kaufen. Also die würden im Leben keine Airline aufmachen. Die würden im Leben nicht so viel Hotels oder Herbergen oder sonst was im Franchise oder sonst was betreiben. Also ist dann einfach sozusagen die Historie aus dem heraus, wo die TUI oder Unternehmen wie die TUI eben herkommen, der Unterschied, dass man das nicht alles abstößt und nicht zu einer so eine Art Booking wird, auch in der Struktur oder?
Also ich denke schon, dass das Modell natürlich historisch gewachsen ist. Mhm. Klar. Auf der anderen Seite ist es meines Erachtens relevanter denn je. Mhm. Ich glaube, dass eine reine Vermittlung von Betten oder Flugsitzen sehr stark unter Druck geraten wird. Dadurch, dass jetzt über KI Kunden ganz anders Produkte suchen, Produkte buchen, glaube ich, dass die reine Vermittlung leichter zu disruptieren ist als die Durchführung des eigentlichen Erlebnisses. Und wenn man sich mal überlegt, was ist denn eigentlich ein Urlaub? Ne? Der Urlaub ist nicht der Moment, in dem ich etwas buche, sondern der Urlaub ist der Moment, in dem ich in einem Hotel ankomme, auf dem Kreuzfahrtschiff bin, wenn ich den Sand in den Füßen spüre, wenn ich ja nicht die, so das Erlebnis vom Urlaub ist nicht der Buchungsprozess, sondern findet halt in den Assets statt. So. Mhm. Und diese Assets, wenn man da die richtigen Assets hat, wenn man die richtigen Betten kontrolliert, also sei es über die eigenen, sei es über der Veranstalter, der ja auch Garantieverträge abschließt mit Dritthotels.
Genau.
Ich glaube, das zu kontrollieren, ist aus meiner Sicht wirklich eine Erfolgsformel für die Zukunft. Weil egal, wie sich dann der Vertrieb auch entwickelt und egal, was passiert in der Zukunft über die KI, die Menschen wollen letzten Endes irgendwo in einem super Bett schlafen. Ja, und wenn ich das kontrolliere, dann,
Wenn der Brand sozusagen mit dem Urlaubserlebnis verbunden ist, ist es stärker, als wenn der Brand mit dem Buchungserlebnis verbunden ist.
Das ist das, was
du sagst.
Genau.
Okay. Aber was tut eigentlich in dieser ganzen, also wird durch die Herausforderung, durch die KI und die vielleicht auch veränderten Buchungs- und Inspirationsprozesse auf Kundenseite, durch die KI, wird dieses, ich habe die Assets selbst, noch wertvoller? Also bringt KI sozusagen potenziell einen Laden wie die TUI nochmal eine bessere Wettbewerbsposition?
Ich glaube schon. Ich glaube schon. Warum? Also wenn ich mir angucke, was eine Buchungsplattform, eine Online-Reisebuch, was macht das? Das vermittelt im Grunde genommen oder verknüpft Angebot und Nachfrage. Ne? Versteht auf der einen Seite, was der Kunde möchte. Hat auf der anderen Seite verschiedene Produkte im Angebot und verknüpft Angebot mit Nachfrage.
Genau.
Wenn ich mir angucke, was KI macht, dann ist das genau das, was KI macht. KI kann Daten sehr gut verarbeiten, sehr schnell und kann Daten sehr gut miteinander verknüpfen. Das heißt, reine Vermittlungsleistungen im digitalen Bereich, glaube ich, werden sehr stark unter Druck geraten über das, was KI kann. Ne? Aber das Bett letzten Endes, ob das Bett nun vertrieben wird über eine Online-Plattform oder über ChatGPT, das ist dem Bett letzten Endes egal. Insofern, Kontrolle des Betts, Kontrolle des Erlebnisses ist aus meiner Sicht ein Schlüssel zum Erfolg, weil ich dann entweder über die jetzt schon erfolgreichen Kanäle vertreibe oder halt über die neuen Möglichkeiten, die sich durch die KI ergeben.
Ja. Aber trotzdem ist es ja so, dass es darauf ankommt, dass TUI.com sozusagen als globale Plattform auch von den Kunden, von den Reisenden so wahrgenommen werden muss und dass man auch darüber dann letztendlich überhaupt in die Buchung kommt oder auf dieses kontrollierte Bett kommt sozusagen. Denkst du denn, dass das auch wirklich erfolgreich nach vorne gebracht wurde in der letzten Zeit, so wie es auch mal angekündigt wurde, dass man versucht, diese globale Plattform immer weiter auszubauen und dass sie so konkurrenzfähig ist, dass das wirklich auch matcht?
Ja, also wir sind da gut vorangekommen. Ist das schon das Ende der Fahnenstange? Mit Sicherheit nicht. Das muss sich weiterentwickeln. Also grundsätzlich, wenn man sich den Vertrieb anguckt, auch den Vertriebsmix bei der TUI, ist der relativ konstant bei 50-50. Ne? 50% Reisebürovertrieb, ja. 50% digitaler Vertrieb. So. Mhm. Das ist über alle Märkte hinweg gesehen. Es gibt Märkte, die nordischen Länder, Skandinavien beispielsweise, wo der Online-Vertrieb fast 100% ausmacht. Mhm. Es gibt andere Märkte, Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande, Belgien, wo der stationäre Vertrieb noch deutlich stärker ist. Das heißt, na, erstmal ist der erste Ansatz, sagen wir wollen, oder wir, die TUI, möchte die Produkte da anbieten, wo Kunden nach den Produkten suchen. So, ne? Und wenn ich jetzt auf den digitalen Bereich gehe, das ist ja das, wo die Plattformstrategie insbesondere drauf einzahlt.
Genau.
Da sieht man eben sehr stark, dass dort jetzt über die Vereinheitlichung der Plattform erstmal Synergien, also Effizienzsteigerungen kommen. Die Entwicklung geht viel schneller voran. Die Plattform wird viel schneller, viel besser. Und was wir auch gesehen haben in den 2,5 Jahren, als ich da war, ist eine sehr starke Bewegung aus dem Web, also aus der Website hin zur App. Ne? Mhm. Und das ist auch strategisch so gewollt,
ja,
weil der Vertriebskanal App der günstigste Vertriebskanal ist. Das heißt, im digitalen Bereich ist der Ansatz, aus App-Umsätze zu machen. Und im stationären Bereich geht es natürlich darum, mit den Partnern gemeinsam zu wachsen.
Der günstigste, um das zu erklären, wenn ich es richtig verstehe, weil eben der Traffic nicht teuer zugeführt werden muss.
Genau.
Ich habe das auf meinem Homescreen im besten Fall, habe vielleicht auch App-Push aktiviert, dann ist das für euch oder für die TUI und alle anderen, ne? Der TUI hat auch eine App und alle anderen, ist das am besten. Und deshalb ist es sozusagen die beste Lösung, wenn diese App installiert ist. Ne? Genau. David, lass uns nochmal auf die Marktsituation schauen. Da ist es ja auch ein Glücksfall jetzt für unseren Talk hier, dass du so viel Einblick auch hattest bei der TUI, aber auch in der ganzen Branche. Was wir gerade erleben, ist natürlich einerseits eine Aufholjagd, dass das Jahr 2026, das touristische Jahr, doch noch gut wird, dass wir eben in der Urlaubsphase, aktuell sind, glaube ich, alle Bundesländer haben jetzt gerade Ferien, die Hessen gerade noch so und die Bayern jetzt die ersten Ferientage, dass eben viel Veranstaltergeschäft auch noch bei denen, die vielleicht zurück hatten, war, platziert wird, gebucht wird. Sieht es damit gut aus? Ist dieses Last-Minute-Geschäft, so wie du das noch mitkriegst, gelungen?
Ja, also ich denke, dass das Last-Minute-Geschäft oder dieses Jahr ist ein Last-Minute-Jahr, absolut. Mhm. Ist aber auch sehr notwendig. Ich glaube, die ganze Branche, gerade hier in Deutschland, aber auch in den anderen europäischen Ländern, hat, ich glaube, eine Achterbahnfahrt durchlebt dieses Jahr. Ne? Wir haben, glaube ich, alle bis zum 28. Februar auf ein wirklich tolles Jahr uns alle freuen können. Die Buchungen waren gut, früh rein, alle waren zufrieden. Dann kam der Angriffskrieg oder der Krieg im Iran, im Nahen Osten. Und das hat natürlich die Branche getroffen, klar. Hat unmittelbar natürlich die Destinationen im östlichen Mittelmeer getroffen. Auch das ganze Fernreisegeschäft, was natürlich über den Hub im Mittleren Osten abgewickelt wird zum Großteil. Und das hat schon gedauert, bis sozusagen die Nachfrage wieder zurückgekommen ist.
Ja.
Aber grundsätzlich ist es so, und das ist eigentlich das Schöne, wir alle haben ja das große Glück, dass wir in der besten Branche der Welt arbeiten dürfen. Wir dürfen uns tagtäglich mit Urlaubsreisen beschäftigen. Das ist ein positiv besetztes Thema. Menschen reisen gern.
Ja.
Und Menschen reisen auch, wenn die Zeiten schwierig sind. Ne? Also lieber wird an der einen oder anderen Anschaffung gespart als an der Reise. Und das sehen wir jetzt eben, dass die Leute dann trotzdem anfangen zu reisen. Und ich wünsche der Branche, uns allen, dass das Last-Minute-Geschäft genauso weiterläuft bis zum letzten Ferientag, dass wir so alle ein gutes Jahr 26 erleben.
Aber wie ist deine Einschätzung? Wird tatsächlich auch die Lücke dann wieder geschlossen gegenüber dem Vorjahr? Also denkst du schon, dass das funktionieren wird?
Also ja, also wird natürlich immer, also insgesamt denke ich schon. Ich glaube schon, dass wir insgesamt dann auch, was das Volumen angeht, ein ganz gutes Jahr sehen werden. Ich glaube, eine große Herausforderung, die ganze Branche hat, ist, glaube ich, das ganze Thema Kosteninflation.
Weil viele sich auch gar nicht mehr die Reisen leisten können.
So, genau. Mhm. Und ich sag mal, dieses Thema, Kunden wollen reisen, haben aber im Zweifel nicht mehr Geld in der Tasche als letztes Jahr oder als vorletztes Jahr.
Klar.
Gleichzeitig wird alles sehr viel teurer. Und insofern ist das schon eine große Herausforderung für die Branche aus meiner Sicht, dass wir es also gemeinsam hinkriegen müssen, Reisen auch bezahlbar zu lassen. Ich glaube, irgendwann kommt ein Punkt, ein Kipppunkt, wo dann auch einfach viele Menschen sich das Reisen nicht mehr leisten können. Und ich glaube, da das wäre für die gesamte Branche schlecht. Und wenn man sich anguckt, seit Corona oder vor Corona versus heute, dann ist ein Großteil des deutschen Marktes, ist halt der Umsatz 30-35% über 2019, das Volumen aber nicht. Das heißt, Reisen sind in dem Zeitraum eben so viel teurer geworden. Und ich glaube, das ist eine Spirale, die irgendwann zu Ende sein muss. Das ist, glaube ich, eine Verantwortung, die wir alle haben, alle Akteure, die Politik, um auch dort, ich sag mal, die Kosteninflation so erträglich zu gestalten, dass alle Menschen weiterhin reisen können.
Und wo siehst du da die Ansatzpunkte? Also was ist da die richtige Strategie, um diesen Kipppunkt aufzuhalten?
Ja, das ist natürlich eine sehr schwierige Frage, ne? Also so viele, viele Facetten hat. Ich glaube, einmal, wenn ich auf die Politik gucke, glaube ich, muss die Politik dafür sorgen, dass alle Kosten, die sozusagen im System entstehen, möglichst gering sind.
Also Stichwort Absicherung etc.
Absicherung, Luftverkehrsabgaben, dann gibt es in ganz vielen Destinationen immer mehr Beispiele, dass bestimmte, ich sag mal, Abgaben vor Ort, Bettensteuern und so weiter fällig werden. Das sind alles Dinge, die insgesamt der Branche nicht helfen. Das ist so ein Thema, ein Appell an die Politik, da wirklich der Branche zu helfen. Ich glaube, die Akteure in der Branche müssen alles dafür tun, um ihre Kosten im Griff zu haben und nicht alles, was sie sozusagen an Kosteneinsparungen selber erwirtschaften, dann an den Kunden weiterzugeben. Also auch da ein Stück weit einen Realitätssinn einkehren zu lassen, weil ich glaube grundsätzlich, dass das sonst langfristig wirklich ein großes Problem wird für die Branche.
Weil du gerade Realitätssinn sagst, also es ist natürlich plausibel zu sagen, okay, die Politik muss da eben auch helfen und in gewisser Weise ist ja auch, sag mal, die Investition in Outgoing Tourismus vielleicht auch ein Stück weit die beste Entwicklungshilfe in manchen Destinationen. Also insofern kann man das sicherlich gut verargumentieren. Auf der anderen Seite, der größte Hebel liegt doch sicherlich in den Destinationen selbst, bei den Hoteliers selbst. Haben wir da auch sozusagen das Problem, dass eben die günstigen Märkte der Vergangenheit, sprechen wir zum Beispiel über die Türkei, ihr Hotelprodukt so weiter, sag mal, optimiert haben im Sinne von Five-Star-Experience mit allem Pipapo, Kulinarik, Hotelanlage etc., dass der Urlaub für den normalen, der eben nicht mehrere 10.000 Euro für den Urlaub ausgibt, sondern vielleicht nur 5.000 Euro, dass der quasi kaum noch zu finden ist. Auch in Destinationen wie der Türkei, die früher mal wirklich gutes Budget bedient haben?
Ja, das ist schon ein Thema, gerade in der Türkei. Ne? Ist das Preis-Leistungs-Verhältnis in den letzten Jahren nicht mehr so gut? Ja. Hat sich das nicht gut entwickelt im Vergleich zu früher?
Ja.
Ägypten ist da das andere Beispiel. In Ägypten ist das Preis-Leistungs-Verhältnis nach wie vor sehr gut. Und das sieht man dann auch an den Buchungen. In Ägypten beispielsweise, als ich 2002 anfing, war das eine Winterdestination. Da wollte da im Sommer keiner hin. Heute ist das Sommergeschäft genauso groß wie das Wintergeschäft. Warum? Weil das Preis-Leistungs-Verhältnis eigentlich ganzjährig sehr gut funktioniert. Und ich glaube, Ägypten ist ein gutes Beispiel dafür, dass wenn man ein gutes Produkt hat und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis anbietet, dass man auch wachsen kann. Einer der großen, ich sag mal, eben gefragt hast, so nach dem Motto Trends, ist natürlich, dass wir nicht mehr alleine da sind aus der Sicht eines Hoteliers.
Ja,
also unser Hotelier in der Türkei oder in anderen Destinationen, bleiben wir bei dem Beispiel, Wenn der in der Vergangenheit seine Betten füllen wollte, dann ist er auf die Deutschen zugegangen, auf die Engländer zugegangen, auf ein paar Quellenmärkte, wo er seine Nachfrage finden konnte, wo er Kunden finden konnte. Mhm. Heutzutage kommen die Kunden auch aus anderen Märkten, aus Osteuropa, aus dem Mittleren Osten, aus Asien.
Und irgendeiner zahlt die Preise, ne?
So, und, genau. Und solange jemand die Preise bezahlt, gibt es natürlich auch keinen großen Incentive für den Leistungsträger, in dem Fall den Hotelier, sein Leistungsangebot wieder zurückzufahren. Ne? Nichtsdestotrotz, glaube ich, müssen wir viel strategischer planen und solche Themen wieder gemeinsam diskutieren als Branche. Genau. Kann man nicht gemeinsam in ein gutes 3-Sterne-Produkt, 4-Sterne-Produkt investieren? Auch wenn die Renditen dort im Zweifel etwas geringer sind als im 5-Sterne-Bereich.
Aber der Markt ist eben trotzdem da. Ne?
Genau. Ich glaube, das ist aus meiner Sicht wirklich eins der großen Branchenthemen für die Zukunft. Mhm. Und da muss die Politik helfen, aber da müssen auch wir als Branchenakteure.
Ja. Aber können wir das ein bisschen konkreter machen? Also sagst du, dass man als Anbieter, als Veranstalter, als Unternehmen dann auch wirklich selber dort direkt in eigene Assets investiert, also auch in dieses 3-Sterne-Segment?
Also, da gibt es wahrscheinlich verschiedene Modelle. Ne? Mhm. Es gibt ganz verschiedene Modelle. Ich glaube, letzten Endes brauchen wir auf der einen Seite Hotelpartner, die Interesse haben, auch im 3-Sterne-Bereich zu agieren, im 4-Sterne-Bereich zu agieren. Ne? Mhm. Wenn ich auf einer Insel wie Kos sitze, ein Beispiel, vielleicht auch ein schlechtes Beispiel, würde ich natürlich meinen Freunden im Zweifel lieber sagen, ich habe hier das 5-Sterne-Hotel als das 3-Sterne-Hotel. Also, so. Das heißt, es ist ja irgendwie eine...
Also eine, ich im Golfclub als Hotelier auf Kosen.
Genau. Okay. Und ich glaube, ne, also und deswegen investiert natürlich die Branche eher da, weil die Renditen natürlich auch da im Zweifel höher sind. So. Letzten Endes ist das aber langfristig, glaube ich, keine gute Strategie. Wir müssen also gemeinsam Lösungen finden. Veranstalter gemeinsam mit Hoteliers, Vertriebspartner gemeinsam mit Hoteliers, wie wir es auch schaffen, ich sag mal, Urlaubsangebote zu schaffen, die sich jeder Mann und jede Frau leisten kann.
Ja, auf jeden Fall. David, ich möchte mal auf eins eingehen. Du hast so beiläufig gesagt, dass als du eben einen Rückblick auf den 28. Februar gemacht hast, dass sich eben dann das auch bis aufs östliche Mittelmeer ausgewirkt hat. Also nicht nur sozusagen der arabische Raum, sondern auch östliches Mittelmeer. Hat das eigentlich was mit der geografischen Nähe zu tun oder hat das eher was damit zu tun, dass die Reisenden nochmal stärker nach Sicherheit, die man vermeintlich oder auch real stärker im europäischen, also EU-Raum hat, sprich Griechenland, Spanien, Italien, das sind ja die Länder, die eben nicht so stark gelitten haben oder sogar gewonnen haben, dadurch, dass eben manche Destinationen schwächer waren. Also liegt es an der geografischen Nähe zum Krisengebiet oder liegt es daran, dass Ägypten und die Türkei keine EU-Member sind?
Also ich würde sagen, es liegt eher an der geografischen Nähe. Wenn ich mir anschaue, wie das damals bei der TUI war, dann haben alle Destinationen im östlichen Mittelmeer den Effekt gespürt.
Also auch Zypern zum Beispiel.
Auch Zypern zum Beispiel, da wollte ich gerade hinaus. Ja, okay. Das ist aus dem deutschen Markt natürlich nicht so ein großes Zielgebiet, aus dem englischen Markt ein sehr großes Zielgebiet. Mitglied der EU. Zypern war das Zielgebiet, was am stärksten betroffen war und auch am längsten stark betroffen war. Insofern würde ich das nicht sozusagen mit bestimmten, ich sag mal, anderen Faktoren verknüpfen, sondern wirklich sagen, die geografische Nähe hat da eine Rolle gespielt. Okay. Und die Erholung hat dann eingesetzt und dann natürlich zuerst dort eingesetzt, wo Preis-Leistungs-Verhältnis dann wiederum am besten ist. Ne? Das heißt, in Ägypten kam die Erholung, bevor es in den anderen östlichen Mittelmeerdestinationen auch wieder besser ging.
David, bevor wir jetzt wirklich den Deep Dive into TurboPass machen, möchte ich noch einmal deine Haltung zu einem Thema erfahren. Die Branche hat sehr das Thema, wie der Vertrieb sozusagen weiterentwickelt werden kann. Wir haben im Digitalen bei den OTAs sehr, sehr starke OTAs, die dominant sind, zumindest eben im Digitalen, die Provisionen fast diktieren können, die sehr viel Nachfrage ad hoc erzeugen können auf bestimmten Angeboten, allen voran Check24. Und das macht mehr und mehr Veranstaltern zu schaffen. Wie kommen wir aus dieser Bredouille, also wir, wenn ich jetzt sozusagen das anwende auf die Veranstalter.
Das ist nicht TUI.
Genau, auf alle Veranstalter. Wie kann man das besser handeln? Weil das ist ja schon, also man kann sich dem schwer entziehen. Diese Nachfrage braucht jeder, die über Check24 und Co. kommt. Aber die Dominanz will man natürlich nicht haben. Wie geht man damit um?
Ja, ist tatsächlich ein spannendes Thema, ne? Auch ein Branchenthema, was uns bei der TUI umgetrieben hat, aber natürlich die anderen Veranstalter auch sehr stark umtreibt. Ich glaube, der Schlüssel ist wirklich, möglichst breit sich aufzustellen im Vertriebskanalmix. Ich glaube, das ist bei allen wahrscheinlich ein guter Ratschlag, was Destinationsmix angeht, Vertriebskanalmix angeht, Quellenmarktmix angeht. Ich glaube, die Welt, in der wir sind, ist so volatil, die verändert sich so schnell, da sind so viele Konstellationen und ne, die morgen anders sind, als sie heute sind. Und insofern ist mein persönlicher Ansatz immer gewesen, sich möglichst breit aufzustellen. Mhm. Wenn man also sozusagen jetzt auf die konkrete Frage einzugehen, im Online-Vertrieb nur über einen Kanal Check24 vertreibt, hat man natürlich im Zweifel eine größere Abhängigkeit und ein größeres Risiko, als wenn das ein Teil des Vertriebskanalmixes ist. Insofern kann ich nur jedem empfehlen, der bei einem Veranstalter arbeitet und sich mit Marketing und Vertrieb beschäftigt, sich möglichst breit aufzustellen. So. Das ist im Grunde genommen, ich sag mal, aus meiner Sicht der Kernansatz. Mhm. Spannend wird nachher sein zu sehen, was jetzt passiert, wenn die KI wirklich noch mehr in unseren Alltag Einzug herrscht. Also für mich ist das so, ich habe so bislang in meiner beruflichen Karriere zwei große Veränderungen erlebt. Das eine war ganz am Anfang meiner Karriere. Da gab es das Ding Internet, ne? Da gab es während meines Studiums noch nicht. Wenn ich das heute meiner Tochter, meinem Sohn sage, wir haben damals ohne das Internet unseren Abschluss gemacht in der Schule und in der Uni, das können Sie sich gar nicht vorstellen. Ne? Ja.
Also, dann kriegst du ja einen Abschluss auf einmal ganz anderen Wert, oder? Oh Gott, wie hat das Papa geschafft?
Ja. Also das Internet, Einzug des Internets so um die Jahrtausendwende, der eine Moment und dann sozusagen der Einzug des Smartphones in der iPhone-Moment. Und ich glaube, das sind zwei große Momente gewesen, die unser Leben, aber auch den Vertrieb sehr verändert haben. Und ich glaube, dass jetzt KI sozusagen der dritte große Moment ist, vielleicht der größte von diesen dreien. Und ich bin wirklich sehr gespannt drauf, wie sich das alles entwickelt, also sowohl was den Alltag angeht, als auch natürlich was den Vertrieb, den touristischen Vertrieb angeht. Und auch da kommen wir so ein bisschen zu dem Thema vom Anfang, ist die Frage, welche Modelle eigentlich wie erfolgreich sein werden. Ja. Und ich bin, wie gesagt, der Meinung, dass es sehr wichtig ist, nicht nur Vermittler zu sein, sondern eben auch ein Stück weit eigene Produkte zu haben und sozusagen die Wertschöpfungstiefe etwas zu erhöhen.
Aber inwiefern würden denn jetzt die großen Anbieter, die großen Online-Plattformen da mehr unter Druck geraten aufgrund von KI? Also machen wir es vielleicht ein bisschen greifbarer. Was genau denkst du, wird dann kommen, dass man sozusagen als Anbieter, als Unternehmer, als weltweiter Akteur, TUI, da eher einen Vorteil hat aufgrund der Assets?
Also wenn man sich überlegt, was will eine KI? Eine KI will im Grunde genommen das, was der User, der Kunde als Prompt, als Frage eingibt, möglichst gut beantworten. So, und wenn ich jetzt sage, okay, gib mir das beste 4-Sterne-Hotel auf Kurs, dann kann die KI einerseits auf den OTA gehen und sich das angucken, kann aber gleichzeitig natürlich auch sich das Hotel gleich mit dem Hotel direkt verknüpfen. So. Es ist für mich die große Frage, nicht morgen, wahrscheinlich auch noch nicht in einem Jahr, aber in 5 Jahren, welchen Mehrwert spielt denn der Mittelmann da noch? Warum sollte die KI jetzt mich auf eine Plattform A, B oder C schicken, um die Buchung zu machen, wenn ich auch gleichzeitig zum Hotel direkt geschickt werden kann. Okay. So. Und zumal alle Hoteliers natürlich Interesse am Direktvertrieb haben. Das heißt, der Direktvertrieb, ne, und wenn ich dann sage, okay, den besten Zimmerpreis gibt es nur bei mir direkt. Bestimmte Leistungen gibt es nur bei mir direkt. Das kann ich ja als Hotelier schon. Also ich glaube, dass diese reine Vermittlung, dieses Verknüpfen von Angebot und Nachfrage, dass das von der KI übernommen werden kann. Und deswegen glaube ich, müssen reine Vermittler, Geschäftsmodelle sich Gedanken machen. So. Da gibt es natürlich solche und solche. Ne? Es gibt natürlich sehr starke, einige Namen wurden schon genannt, die natürlich auch Marken haben und Kundenzugang haben. Ja. Das heißt, ne, die werden natürlich auch ihre Rolle haben in Zukunft. Aber wenn du ein kleiner OTA bist, der im Grunde genommen wie alle anderen auch nur Angebot und Nachfrage verknüpft, dann glaube ich, wirst du schon unter Druck geraten.
Ist die Kernfrage am Ende, macht man wie ein großer Veranstalter wie die TUI, seine ganzen Schnittstellen im ChatGPT, gibt man die frei, damit sozusagen alles da auch verarbeitet werden kann und vielleicht kommt dadurch auch Traffic? Oder ist das nicht vielleicht auch ein strategisches Risiko? Wie schätzt du das ein?
Also ich glaube, dass man als Anbieter in den KI-Modellen aktiv sein muss. Mhm. Wenn man sich anguckt, wie schnell...
Gibt keine Alternative letztlich.
Gibt keine Alternative dazu. So. Wenn man sich anguckt, wie schnell sich das auch wandelt. Ne? Mhm. Also fast über 50% aller Reisebuchungen, die Inspiration beginnt heutzutage entweder auf ChatGPT, ja. Gemini, wie sie alle heißen, oder in Social Media. Also in Kanälen, die wir vielleicht alle so noch gar nicht irgendwie vor 2-3 Jahren auf dem Schirm hatten. Das heißt, wenn ich da nicht visibel bin, dann finde ich im Zweifel im Großteil des Marktes nicht statt. So, und insofern glaube ich, ist es keine Alternative, sich dem zu verschließen. Wie man natürlich dort sichtbar, wie man buchbar wird, wie man die gesamte Wertschöpfungskette gut abbildet, das ist eine spannende Frage. Genau. Und da sind wir, glaube ich, alle in der Branche noch am Testen und am Lernen. Aber es ist nicht ob KI, sondern eher wie KI.
Genau, wir werden das auf jeden Fall weiterverfolgen. Und jetzt ist, glaube ich, der Moment spätestens, dass wir jetzt endlich mal auf deine Unternehmung guckst, wo du all diese Entscheidungen, die wir jetzt so ein bisschen auch auf der theoretischen Ebene diskutiert haben, auch alle selber fällen kannst oder in einem sehr kleinen Gremium. Und ich fand das lustig, David, dass du im Vorgespräch hast du gesagt, ja, wenn ich mir um 9 etwas überlege, dann kann ich das um 10 umsetzen und um 11 Uhr gucken, was ist daraus geworden. Ja, ob du wirklich so dynamisch unterwegs bist, das soll ich jetzt vielleicht erzählen. Aber wir schauen mal jetzt auf Turbopass. Und du hast uns auch, damit wir nochmal auch visualisiert besser verstehen, was ist Turbopass, hast du eine Präsentation mitgebracht. Und vielleicht kann die Regie einmal nochmal eine Folie vorher gehen auf die Einstiegsfolie. Genau, das fand ich ganz nett. Dankeschön, dass du hier auch Hamburg mit abgebildet hast. Ganz toll.
Natürlich.
Also das sind also 3 Städte, wo der Turbopass verfügbar ist. Genau, und dann gehen wir nochmal eins weiter. Du hast ja selber den Drücker, ne? Kannst du hier selber machen. Also, Turbopass, wie der Name schon sagt, ist ein Pass für Attraktionen etc. Also das, was ja auch bei Veranstaltern in aller Munde ist. Du hast es ja selber angesprochen. Erzähl uns mal, was ist Turbopass?
Ja, Turbopass wurde 2013 hier in Hamburg gegründet. Insofern,
sehr gut. Passt das umso mehr.
Ein paar Kilometer entfernt vom Studio hier. Insofern,
ist das, aber nicht von dir, ne? Du hast es
nicht
gekauft.
Nicht von mir. Okay. Von 2 Serienunternehmern, sehr spannende Typen. Die hatten eine Liste von 100 Geschäftsideen und haben das von oben nach unten abgearbeitet. Und Turbopass war, glaube ich, Nummer 3 oder 4 auf der Liste. Also die haben das gegründet 2013. Und heute ist Turbopass eines der führenden Städtepassunternehmen in Europa. Wir haben Städtepässe, was das ist, erkläre ich gleich ein bisschen. Ist nicht jedem bekannt, was so ein Städtepass eigentlich ist. Aber grundsätzlich bieten wir unsere Produkte in 18 Destinationen an. 17 davon sind in Europa und wir haben Dubai. Deswegen sagen wir so ein bisschen, wir sind im Europa- und Mittleren Osten aktiv. Das heißt, wir haben 11 eigene Städte. Das heißt, in diesen Destinationen machen wir alles selber. Wir haben 2 Städte, wo wir mit den Tourismusorganisationen lokal Partnerschaften eingegangen sind. In München beispielsweise arbeiten wir mit München Tourismus zusammen, sind dort die offizielle München-Card und der offizielle München-Pass. Und wir haben auch Software-as-a-Service-Destinationen. Das heißt, wir haben eine Technologie, die wir auch Städten anbieten können. Und wir haben im Grunde genommen in dem Portfolio alles dabei. Die großen Destinationen, die Kracher, die Evergreens, ne? London, Paris, Barcelona, Rom. Wir haben aus der zweiten Reihe Städte dabei, die aber stark wachsen und super spannend sind. Hamburg, zweite Reihe, zweite Bundesliga.
Aber,
oben.
Aber stark wachsend.
Also, stark wachsend.
Genau, letztens haben wir erfahren, dass Hamburg eins der Top-Wachstumssitzungen
ist. Genau. Also München, Hamburg, Venedig, Florenz beispielsweise ist dabei. Und dann haben wir so ein paar, Geheimtipps, die im Kommen sind. Neapel, York sind dabei. Also wir sind
Berlin fehlt, ne?
Berlin fehlt. Berlin war Turbopass tatsächlich auch schon mal aktiv. Das wurde aber eingestellt. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Ja. Wir verkaufen diese Städtepässe in 150 Quellenmärkten. Das heißt also, Kunden, die Europa kennenlernen wollen, kaufen einen Städtepass. Ja. Wir haben so 150 bis 200.000 Gäste pro Jahr. Also eine ordentliche Zahl.
Ja.
Wir vertreiben, ganz interessant, weil wir eben so ein bisschen über Vertriebsstrategie auch gesprochen haben, vertreiben wir im Moment 80% unserer Produkte über die eigene Website, also B2C, online. 20% über Partner, ne? Okay, B2B, okay. Also Business to Business. Und dieser Bereich insbesondere, der wächst sehr, sehr stark.
Sehr gut.
Wonach entscheidet ihr eigentlich, an welchen Städten ihr aktiv werdet?
Oh, das ist eine verschiedene Dinge. Also das eine ist, ist die Destination insgesamt erstmal spannend, ne? Muss groß sein und muss wachsen. Dann ist die zweite Dimension, habe ich eigentlich Nachfrage, also ist die Stadt relevant für meine Kunden? Ne? Ich habe ja eben gesagt, ich habe Kunden aus 150 Ländern. Über 50% der Kunden kommen aus dem deutschsprachigen Raum. Also dann weitere 10, 15 aus USA, aus England und dann nochmal so 10, 15% aus Frankreich. Also es muss für unsere Kernquellmärkte eine relevante Destination sein. Auf der Angebotsseite muss die Destination spannende Produkte anbieten. Also was in so einem Pass drin ist, ist im Grunde genommen das ganze Spektrum dessen, was eine Stadt zu bieten hat.
Genau, hast du, glaube ich, auf der Folie danach. Hast
ja, so ein bisschen genau, mehr, kann, genau. Ich, kann ich gerne ein bisschen was zu sagen. So zu grundsätzlich vielleicht zu den Pässen. Also Städtepässe, wie gesagt, ist nicht unbedingt jedem ein Begriff. Der klassische Städtepass ist das, was hier Citypass genannt ist. Das ist sozusagen das Kernprodukt, was vielleicht auch einige schon mal gebucht haben oder zumindest mal gehört haben. Das heißt, ich als Kunde suche mir eine gewisse Anzahl von Tagen aus, 1 bis 7 Tage, und habe dann das Recht.
Also da kann ich ganz frei, ja? Wenn,
genau, genau, also du kannst entscheiden, wie lange du bist. Ja. Bist ein Wochenende da, nimmst du 2 Tage, willst du eine Woche eine Stadt erkunden, nimmst du 7 Tage und hast dann für die Anzahl der Tage, die du gekauft hast, das Recht, alles zu sehen, alles zu erleben, was da drin ist. Und da drin sind dann Museen, da drin sind, ich sag mal, Observationspunkte, also Stadt von oben sehen, von unten, vom Fluss.
Also auch Schifffahrt vielleicht.
Schifffahrt, genau.
Und dann immer eher Discount oder Full Entry?
Also in diesen, ich sag mal, 3 Produktkategorien 1, 2 und 3, die wir anbieten, sind die immer inkludiert. Das heißt, ich bekomme das Recht, dort reinzugehen.
Also nicht nur Beispiel, ein Rabatt sozusagen?
Genau, nicht nur
ein
Rabatt, sondern tatsächlich auch. Ja. Also bleiben wir mal Beispiel Hamburg. Ja, genau. Ne? Das ist ja schön hier ums Eck.
Genau.
Also im Grunde genommen, ich kaufe mir so einen 2-Tages-Pass für Hamburg. Da sind 25 Attraktionen drin. Größer plus minus. Also beispielsweise der Michel. Ne? Wenn ich jetzt gerne die Stadt von oben sehen möchte, gehe ich mit dem Turbopass in den Michel rein, fahre hoch, gucke mir die Stadt von oben an.
Dann, oder 500 Treppen laufen.
Ja. Das kann man auch machen, genau. Wenn ich dann mich orientiert habe und sage, guck mal, der Hafen ist doch spannend, kann ich eine Hafenrundfahrt machen. Dann kann ich im Hafen Cap San Diego angucken und Rigmarigmas, das sind 2 Museumsschiffe. Ne? Wir haben aber in Hamburg unter anderem auch, ich sag mal, Attraktionen dabei für Familien, für Kinder. Ne? Wir haben Minigolf im Schwarzlicht, also so Neonlicht und solche Themen. Also es ist für jeden was dabei, für Kulturinteressierte, für Leute, die als Familie eine Stadt sehen wollen. Und das ist im Grunde genommen in so einem Städtepass drin. Und ich kaufe das und habe dann sozusagen das Recht, mir alles anzugucken. Flexpass ist ein neues Produkt für uns. Das ist im Grunde genommen, richtet sich an anderen Reisenden. Citypass ist mehr so der Sightseeing-Enthusiast, ne, der wirklich in kurzer Zeit viel erleben möchte.
Ja.
Flexpass ist so für den, der wirklich flexibel sein möchte. Ne? Ich möchte eigentlich mir Dinge angucken, weiß aber vielleicht jetzt noch nicht genau was. Und ich will auch nicht so viel machen. Da sucht man sich die Anzahl der Attraktionen aus.
Hat dann für schon 30 die konkreten Attraktionen oder nur die Anzahl?
Erstmal nur die Anzahl und dann kann ich mir kurzfristig die konkreten Attraktionen angucken.
So. Und nur in einer Stadt? Also müssen die 2 bis 7 Attraktionen beim Flexpass?
Genau. Im Moment ist das so, wir überlegen uns tatsächlich, ob man auch Regionalpässe macht, aber im Moment richtet sich das sozusagen an den oder die Städtereisende, die in eine Stadt geht. Ja, und Minipass, um das einmal kurz abzurufen, ist dann, ich sag mal, für den Einsteiger, die Einsteigerin, ich will einmal die Top-Attraktion sehen, in Rom ist das Kolosseum, und ich will einmal mit so einem Hop-on-Hop-off-Bus mal einmal die Stadt mir angucken. So, das ist, und hast du also im Grunde für jeden Kundentypen hast du ein Produkt.
Also hast in jeder Stadt, die du vorher auf der Karte hattest, ist auch ein Hop-on-Hop-off-Betreiber mit dabei.
Das ist also immer mit drin. Also
aber nur einer wahrscheinlich, ne? Gibt es da auch Wettbewerb, oder hast du?
Ja, also es gibt, ich mal glaube, die eine oder andere Stadt, wo wir auch 2 drin haben, aber in der Regel.
Und warum sollte ich das machen? Also ist das sozusagen vergünstigt dann im Grunde genommen? Wie sehr ist es vergünstigt? Was ist da für eine Abstufung?
Ja, genau. Also es gibt aus Kundensicht eigentlich 4 Gründe, so einen Städtepass zu buchen. Das eine ist das Thema günstig. Ne? Also wir haben eben drüber gesprochen, Leute müssen ein bisschen auf ihr Budget achten. Das heißt, in der Regel, egal welchen Passtypen ich kaufe, spare ich so zwischen 20% und 30% gegenüber den Einzeltickets.
Okay.
Hängt natürlich von der Nutzung ab. Ne? Wenn ich für 7 Tage einen All-Inclusive-Pass buche und ich mache eine Sache, habe ich nicht gespart.
Ja.
So. Aber wenn ich den normalen nutze, dann spare ich in der Regel 20% bis 30%. Zweiter Grund ist einfach, ne? Das ganze Thema Convenience. Einfache Buchen, man hält sofort den Pass als digitalen Pass auf sein Handy. Okay. Man geht an den Schlangen vorbei bei den meisten Attraktionen, muss sich also nicht anstellen, zeigt seinen QR-Code vor, geht rein.
Du musst nicht an der Kasse stehen, wenn es auch noch so ein Entrance-Line
gibt. Genau, ne? Ist im Grunde direkt durch. Das ist das zweite Thema. Dann hast du das ganze Thema Personalisierung, sprechen natürlich auch alle von. Also jeder kann sich seinen Pass, sein Erlebnis so zusammenstellen, wie er oder sie es gerne hätte. Und das ganze, das vierte Thema ist dann das ganze Thema Kuratierung. Also wir haben in allen Städten immer die Top-Attraktionen dabei. Also die meisten Leute, die in eine Stadt gehen, wenn du nach Paris fährst, dann willst du auch den Eiffelturm sehen. Mhm. Also selbst wenn du das zweite Mal da bist, das ist einfach, zieht dich an. So, das heißt, du musst die Top-Attraktion dabei haben. Und wir haben in ganz, ganz vielen Fällen auch den Eintritt garantiert. Ne? Das ist so. Also, auch nochmal ein großes Thema.
Du musst doch teilweise einen Slot auch buchen. Wie machst du das denn, oder?
Ja, genau. Also wir sichern uns bei den großen Attraktionen dann Kontingente und bieten dann aber auch nur die Kontingente an, die wir haben.
Okay.
Ja, das ist nochmal wichtig, ne? Weil viele Kunden, die sich einen Pass kaufen und eben die Top-Attraktion sehen wollen, die sind natürlich enttäuscht, wenn sie die dann nicht bekommen. Das heißt, wir garantieren in 99,9% der Fälle, dass auch die Top-Attraktionen verfügbar sind.
Mhm.
Aber wir haben eben auch die Geheimtipps dabei und die Dinge, die eben auch für Familien und für Kinder.
Sind Louvre und Triumphbogen auch dabei in Paris?
Ja.
Mhm. Aber auch, also voll, ich muss dann gar nichts mehr bezahlen beim Louvre, also das ist voll abgegolten. Ja?
Genau, also ist sozusagen in dem Pass schon drin. Also Louvre ist jetzt beispielsweise im City-Pass drin und im Flex-Pass. Wir haben noch keinen Mini-Pass mit dem Louvre, aber in den ersten beiden ist es drin.
Okay.
Und da kann ich, also im City-Pass sowieso, da habe ich ja Zugang zu allen Attraktionen. Und im Flexpass, wenn ich mir dann das Louvre aussuche, dann...
Und sag jetzt mal, ich fahre jetzt ein Wochenende wirklich von Freitagnachmittag bis Sonntagnachmittag nach Paris und will schon am Tag irgendwie 2, 3 Attraktionen sehen. Welchen Pass nehme ich jetzt?
Citypass.
Nehme ich den Citypass.
Also bei 2 bis 3 Attraktionen pro Tag lohnt sich ein Citypass immer.
Alles klar.
Wenn du im Grunde genommen sagst, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ich will ein paar Dinge mehr angucken, dann ist der Flexpass gut.
Okay.
Und wenn du sagst, im Grunde genommen will ich einfach nur einmal ein Foto vom Eiffelturm und Familie Krug. und ansonsten will ich einmal, ich sag mal, viele andere Dinge erleben, gut essen, auch vielleicht mal irgendwo ins keine Ahnung, Kabarett gehen oder so, dann ist der Mini-Pass gut.
Ja, okay, verstehe. Mhm. Und was kostet das jetzt? Der City-Pass für 2 Tage hast du mir gerade empfohlen. Du sagst jetzt optional, ist der ÖPNV auch dabei? Was kostet das mit ÖPNV, was kostet es oben?
Das hängt sehr stark von der Stadt ab. Das hängt
Paris?
Sehr stark von Paris, ja. Also Paris würde jetzt wahrscheinlich 2 Tage genau im Preis, müsste ich tatsächlich nachgucken, 2 Tage wahrscheinlich so um die 99 Euro.
Okay, pro Person?
Pro Person, ja.
Ja.
Und deswegen habe ich gesagt, wenn du 2 bis 3 Attraktionen pro Tag nutzt,
Ja, klar.
Wenn du sagst, ich will eben maximal 2 Dinge tun, würde ich dir den City Pass nicht empfehlen.
Mhm.
Dann ist das ist im Grunde genommen für den Sightseeing-Enthusiasten, der wirklich viel erleben will, dann musst du auf die anderen Produkte eher gehen.
Okay.
Wenn man
okay.
auf diese ganzen Städte schaut, dann sind das ja eher wirklich auch die der vordersten Reihe. Es gibt einen Trend, dass man auch eher versucht, auch gerade diese ganzen Touristenströme ein bisschen anders zu steuern. Das ist auch eher sozusagen die Städte aus der zweiten Reihe sind, die dann in den Vordergrund gerückt werden. Aber das Spielfeld wollt ihr jetzt nicht stärker bedienen.
Doch, ist tatsächlich spannend, weil dort natürlich, ich sag mal, auch Wachstumsmöglichkeiten sind. Ne?
Ja.
Also erstens, viele dieser Städte auf der zweiten oder auch dritten Reihe ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis anbieten.
Mhm,
das heißt, ne, dementsprechend auch attraktiv sind für Kunden.
Ja.
Auf der anderen Seite eben auch dort, wir reden ja hier sehr stark über das Thema Erlebnisse, auch in den Erlebnissen selber, ich sag mal, noch viel Kapazität ist. Das heißt, es sind so, schon sehr spannende Märkte. Wir haben auch in dem Portfolio, gerade in diesem Technologiebereich, einige kleinere Destinationen drin. Und das ist schon ein spannendes Feld, Und da gucken wir uns auch an, wie wir da weiter wachsen können.
Aber ich glaube, da ist tatsächlich dann vielleicht auch dieser Gedanke, dass man Regionen zusammenfasst, also keine eigenen Belgien-Pass oder ein Tirol-Pass oder so. Ne? Vielleicht ist das dann, und nicht nur Innsbruck oder Brügge, ne? Weiß ich nicht.
Ja, es ist auf jeden Fall, also ja. Ist, wie gesagt, ist ein spannendes Thema. Ist ein spannendes Thema. Letztendlich müssen wir relevant sein. Ne? Wir müssen gucken, wo die Kunden, wie die Kunden reisen. Ja, ja. So, und wenn die Kunden sozusagen mehrere Städte miteinander verbinden, dann ist das durchaus spannend, auch Regionalkarte zu machen. Also wo wir beispielsweise drüber nachdenken, ist so eine Art Italien-Pass für den US-Markt beispielsweise. Ne? Weil wir viele Kunden haben aus Amerika, die fangen in Venedig an, fahren dann über Rom bis nach Neapel. Mhm. Und da macht das schon Sinn, auch über Regionalpässe nach.
Genau. Und wo seht ihr denn das größte, also sagst du, ihr wollt wachsen, definitiv wachsen, wo seht ihr das größte Potenzial, wenn man auf die Zielgebiete schaut und auch auf die Quellenmärkte?
Also auf die, wenn ich auf die Quellenmärkte schaue, dann auf der einen Seite wollen wir den starken deutschsprachigen Raum weiter ausbauen. Mhm. Ich habe eben gesagt, ja, 50% der Kunden kommen heutzutage aus dem deutschsprachigen Raum. Da wollen wir weiter wachsen. Das ist unsere DNA. Wir kommen hierher, wir verstehen den Markt, da wollen wir weiter wachsen. Das größte Potenzial ist allerdings außerhalb von Deutschland oder außerhalb des Deutsch-Dachraums. Da sehen wir einerseits noch viel Potenzial in den englischsprachigen Märkten. Mhm. Der französische Markt ist sehr spannend, gerade für Städtereisen. Franzosen sind sehr an Kultur interessiert. Ja, genau. Sehr spannender Markt. Wir sind gerade nach Spanien und Italien gegangen, weil wir dort auch viel Potenzial sehen. Also ich glaube, auf der Quellenmarktseite gibt es noch jede Menge Möglichkeiten, in die einzelnen Märkte noch gezielter reinzugehen. Und was Destinationen angeht, gucken wir uns auch ständig an, wie wir uns weiterentwickeln können. Wir haben in den letzten 2 Jahren, also jedes Jahr, eine Destination dazugenommen. Mhm. Da geht es aus meiner Sicht auch nicht unbedingt um Masse, sondern eher darum, gute Produkte anzubieten und auch zu investieren, sozusagen, dass die Produkte dann auch am Markt ankommen. Insofern glaube ich, so ein Schlüssel von einer neuen Destination pro Jahr ist durchaus.
Wie vertreibt ihr das? Wo kann zum Beispiel auch ein Reisebüro, was Kunden berät, wie könnte das partizipieren oder wie, wohin schickt man sozusagen die Kunden, um so einen Turbopass dann zu buchen?
Ist ja fast wie abgesprochen.
Ja, sehr gut.
Also wir haben im Moment, ich habe es ja eingangs schon gesagt, rund 80% unserer Kunden finden wir direkt statt jetzt. Ja, rund 20% finden wir über Vertriebspartner. Wir nennen das B2B, also Business to Business. So. Und das ist ein Bereich, der sehr stark wächst. Mhm. Ist auch einer der großen Ansätze für die Zukunft, hier über möglichst viele neue Vertriebspartner zu wachsen. Und jetzt konkret, wenn man jetzt sich den deutschen Markt anguckt, auch gerade die Reisebüro-Landschaft anguckt, gibt es eigentlich 2 Möglichkeiten, mit uns zusammenzuarbeiten. Einerseits hier über existierende Vertriebspartner, Partner, mit denen wir heute schon zusammenarbeiten, die auch teilweise in Reisebüros ihre Erlebnisplattformen präsentieren.
Also TUI-Musement, der Tour.
Genau, TUI-Musement natürlich als erstes genannt. Auch da wieder die TUI-DNA, Get Your Guide, so unheimlich starke Erlebnisplattform. Der Tour, sehr etablierter Veranstalter, wie wir alle wissen. Da sind wir im Städtereisenkatalog drin. Hotelbeds über die Marke Beds Online, die ja auch viel im Reisebüro-Bereich vertreiben. Und auch andere Partner wie meine Landausflüge. Also sowohl Erlebnisplattformen als auch Veranstalter. So. Über die kann man uns buchen. Mhm. Hat nicht immer das gesamte Leistungsspektrum, weil die Partner sich überlegen, welche Produkte von uns sie anbieten.
Ja klar, gerade Get Your Guide wird wahrscheinlich auch bei vielen Destinationen sagen, auch da biete ich doch die Tickets einfach selber
an. Also wir bieten beides an. Also bei Get Your Guide, um das Beispiel aufzugreifen, eine sehr gute Partnerschaft, das wächst auch wirklich toll. Die haben im Grunde unser gesamtes Spektrum.
Ach so.
So das heißt, die bieten aber natürlich auch die einzelnen Tickets an. Mhm. Und als Kunde gehe ich dann auf deren Marktplatz, gucke mir das an und sage, okay, Kolosseum-Ticket kostet mich X. Ein City-Pass mit Kolosseum kostet mich X plus ein bisschen mehr. Mhm. Dann hast du halt viele Kunden, die sozusagen auch den City-Pass
bekommen. Das bisschen wird es wahrscheinlich nicht sein, wird eher Faktor 2 oder 3 sein, oder?
Kommt drauf an. Also in der Nebensaison ja. Mhm. In der Hochsaison, wenn die Ticketpreise im Kolosseum stark ansteigen, ist das teilweise ist eine 1 vor.
Interessant.
Mhm. So, direkt ist dann die andere Möglichkeit, um mit uns zusammenzuarbeiten. Das heißt, man kann auch mit uns direkt mit uns zusammenarbeiten. Da kriegt man dann ein Login, bucht dann über die TUI, sag ich schon. TurboPass-Website.
Na gut, dass es da steht. Wenn es den letzten Beweis gebraucht hat, dass deine DNA noch...
Gut, dass es da steht. Man hat dann Zugriff auf das volle Portfolio. Ist ein ganz einfacher Buchungsprozess. Ich weiß ja, dass Provisionen immer eine Rolle spielen. Wir haben eine Basisprovision von 10%. Das ist aber durchaus, erhöhbar. Ist das ein Wort? Also man kann da deutlich mehr verdienen, wenn man entsprechend auch mehr produziert.
10% hört im Reisebüro keiner gern.
Nein, genau. Und deswegen ist es eine Basisprovision und wir zahlen also auch deutlich mehr als 10%.
Ja. Was ist aber das Max? Das interessiert die Reisebüros.
Das Max? Ja. Max. Also im Grunde genommen haben wir so Staffelprovisionen. Also man kann da schon bis an die 16-17% erreichen. Okay. Das ist aber im Grunde genommen ein Stück weit individuell dann auch ausgemacht mit den jeweiligen Vertriebspartnern.
Ja, okay. David, du hast gesagt, vor allem, also 80% seid ihr im Direktgeschäft unterwegs. Mhm. Das heißt, der Endkunde beschäftigt sich 20 Tage oder 10, 20 Tage vor der Abreise nochmal damit, was will ich da eigentlich erleben? In Paris, was weiß ich wo, Barcelona habt ihr auch oder was?
Mhm, genau, ja.
Und googelt dann Eintritt Kolosseum oder was googelt der dann? Also dann wären wir jetzt in Rom nicht.
Ja, der googelt ein Kolosseum, der sagt, was kann ich in Barcelona Gutes machen.
Ja.
Es gibt auch welche, die Städtepässe in anderen Destinationen gemacht haben, die googeln nach Städtepässen. Okay. Also im Grunde genommen ist Google, also sowohl der bezahlte Google-Traffic, den wir haben, als auch der organische, natürlich ein großer Vertriebskanal für uns, aber inzwischen auch Social Media. Wir haben auch viele sogenannte Affiliate-Partner, Reiseblogger, andere Reisewebseiten, die über die Destinationen schreiben und die uns empfehlen. Also das ist im Grunde genommen alles für uns dieser
Business. Wie sieht deine Wachstumsrate aus aktuell?
Wachstumsrate, also wir haben uns vorgenommen, also wir sind seit Einstieg ungefähr Faktor 4 gewachsen, seit 2022. War natürlich auch ein Stück weit noch ein Nachholeffekt von Corona dabei, aber da ist auch ein schönes, nachhaltiges Wachstum.
Ja.
Und wir haben uns vorgenommen, in den nächsten Jahren im zweistelligen Bereich weiter zu wachsen.
Okay. Und wann ist der Break-Even geplant?
Break-Even ist geplant für dieses oder spätestens nächstes Jahr. Wir investieren noch in das Wachstum, aber spätestens im nächsten Jahr wollen wir Break-Even
haben. Wie viele Mitarbeiter habt ihr?
40 insgesamt. Mhm. Ja, also und dann haben wir noch Partnerunternehmen im Bereich IT-Entwicklung, im Bereich Marketing.
Mhm. So. Und vor allem Bielefeld, ja? Oder wo
ist das? Ja, Bielefeld ist ein Teil der Mitarbeiter da. Also da wohnen wir. Deswegen haben wir da ein kleines Büro aufgemacht. Die Mitarbeiter sind aber ein Stück weit verteilt. Ne? Okay. Unsere IT-Abteilungen beispielsweise, die sitzen in Spanien, Rumänien. Wir haben Kollegen, die hier in Hamburg sitzen. Mhm. Ja, wir haben Kollegen, die in Berlin sitzen. Also wir sind ein hybrides Unternehmen.
Ja, okay.
Wie ausschlaggebend sind deine Erfahrungen bei TUI Musement für den Erfolg von TurboPass?
Ja, das hilft mir natürlich. Ne? TUI Musement ist natürlich eines der führenden Unternehmen in diesem Erlebnismarkt. Und der Erlebnismarkt ist ja schon nochmal anders als der Veranstaltermarkt. Ne? Du hast eben schon gesagt, der normale Kunde, die normale Kundin bucht erstmal den Flug, das Hotel oder die Pauschalreise, teilweise auch Monate bevor die Reise stattfindet und macht sich dann irgendwann so 10, 15 Tage vor Abreise Gedanken, was erlebe ich da eigentlich vor Ort. Deswegen, wenn wir eben über das Last-Minute-Geschäft gesprochen, für uns als TurboPass oder für den Erlebnismarkt, ist jedes Jahr ein Last-Minute-Markt. Jede Buchung ist Last-Minute, weil die meisten Buchungen kommen in den letzten 14 Tagen vor der Abreise. So. Insofern hilft natürlich das, was ich dort an Erfahrungen gemacht habe, sehr stark auch hier TurboPass weiterzuentwickeln.
Super, sehr schön. Und deshalb den TurboPass habe ich dann in meiner Wallet auf dem Smartphone? Oder?
Ja, genau. Du hast einen digitalen Pass, wir entwickeln das weiter, ständig weiter. Du hast es digital auf deinem Handy und kannst es dann einlösen.
Perfekt. Ich glaube, das war ein total spannender Ritt durch all das, was aus dir rauszuholen war. Also erstens deine Kompetenz im ganzen touristischen Segment seit 25 Jahren, all das, was die TUI auch in den letzten Jahren mit dir zusammen bewegt hat und das, was TurboPass ausmacht und was TurboPass noch vorhat. Mir hat es sehr geholfen, das alles mal noch besser zu verstehen. Danke für deine Offenheit.
Mir auch. Ich habe noch eine letzte Frage. Wie darf man sich das vorstellen, wenn diese Entscheidung getroffen wird, ich gehe jetzt doch wieder zurück zu TurboPass? Was genau geht da durch den Kopf und wer entscheidet das mit, beziehungsweise wo willst du den Ratschnack, beziehungsweise wo hast du den geholt?
Also ich habe das natürlich mit meiner Familie, mit meiner Frau besprochen. Ne, das, ist, das ist ja klar, was natürlich auch ein Stück was mit der Lebensplanung zu tun hat. Ne, insofern, also den zweiten Teil der Frage kann ich schnell beantworten. Denn der erste Teil, das ist ein längerfristiger Prozess. Ne? Dadurch, dass man einen befristeten Vertrag hat, muss man sich natürlich irgendwann damit auseinandersetzen. So. Und für mich war es relativ zeitnah klar, dass ich gerne wieder
Unternehmer
sein möchte. So. Okay. Und insofern war das für mich ein Prozess, den man natürlich, ich sag mal, gewissenhaft durchlaufen muss, ne? Weil auch die Aufgabe der TUI natürlich super spannend ist und super viele Vorteile hat. Aber grundsätzlich bin ich sehr froh, dass ich da bin, wo ich bin. Aber ich bin auch froh, dass ich weiterhin auch bei der TUI gerne gesehen bin und weiterhin auch
und die
ikonische Marke am Körper tragen darf.
Genau, und nach all dem, was man hört, bist du das da auch gern gesehen, weiterhin bei der TUI. Wir werden sehen, was alles so kommt und vor allem werden wir Turbopass im Blick behalten. David, ich kann mich nur bedanken. Das war ein ganz spannender, sympathischer Talk. Deine Offenheit, sozusagen alle Fragen hier zu parieren und fast alles im Detail auch zu beantworten. Und hier geht keiner raus, der nicht auch verrät, wo er selber hin in den Urlaub fährt. Jetzt wissen wir, dass du gerade auf den Seychellen warst, aber jemand aus der Touristik denkt natürlich über den nächsten Urlaub schon nach. So, wohin geht's?
Wohin geht's? Nächster Urlaub. Relativ langweilig dann wiederum, im Vergleich zu Seychellen, Mallorca.
Okay.
Unsere zweite Heimat, da haben wir 8 Jahre gelebt, mein Sohn ist da geboren worden. Und tatsächlich ist der erste Termin dort der TUI-Marathon.
Ah, sehr gut, da bist du dabei.
Also ich werde nicht laufen. Ich mache gerne Sport, aber da muss irgendwie ein Ball dabei sein. Also Laufen ist nicht meins, aber ich bin tatsächlich...
Bist du Fußball, oder?
Ja, Handball, Fußball, okay. Paddle jetzt auch.
Habe ich auch jetzt entdeckt.
Ganz spannend. Oh, genau. Also insofern in Mallorca... Und ich bin auch da beim TUI-Marathon und freue mich auch drauf, dann spätestens dann viele TUI-Kollegen wiederzusehen.
Sehr schön, das klingt sehr, sehr gut und genau. Vielen Dank, dass du heute da warst. Danke,
herzlichen
Bianca.
Vielen Dank.
Genau,
danke
dir. Also wir senden herzliche Grüße aus Hamburg und sagen Tschüss.
Tschüss.
Das war Travel Talk at FVW, unterstützt von AIDA Cruises und Reiseland. Danke fürs Zuhören. Weiterhören geht natürlich auch hier in der Audiothek von FVW Travel Talk. Produziert in Zusammenarbeit mit Travelholics Media.